ich freue mich, bei euch zu sein. Erste Mal und wahrscheinlich schon wieder das letzte Mal, weil wir auch bei Open Doors mit unseren Gebieten immer hin und her wandern. Und so wird dann der Nächste wahrscheinlich dann wieder wandern. Aber es ist umso schöner für euch, dann habt ihr auch eine Abwechslung. Seht ihr immer mal andere Gesichter hier vorne. Ich freue mich sehr über das, was wir alles schon gehört haben, weil das total auf das passt, was ich gleich bringen werde. So meine Idee ist, nachdem ich mich vorgestellt habe, einen biblischen Impuls zu bringen. Und der wird heißen, Liebe in Ungerechtigkeit. So, wir werden da weitermachen, wo wir schon gehört haben. Und dann im dritten Teil, oder eigentlich zweiten großen Teil, weil ja weltweiter Gebetstag war, werde ich zwei Länder kurz vorstellen, gar nicht so lange. Ich habe zwei Filme, die uns da sehr gut hineinnehmen in die Situation. Und dann werden wir gebeten. So, da seid ihr denn gefragt, dass wir da aktiv werden. Ich selber, wie ihr hört, bin kein Sachse, auch wenn ich jetzt seit 2007 in Dresden wohne. Das Nu kann ich schon ein bisschen, aber ich glaube, das ist nicht das echte Chemnitzer Nu. Das klingt, glaube ich, auch nochmal anders. Ich bin ganz dankbar, in Sachsen zu wohnen, weil die Sachsen wirklich liebe Leute sind, gemütliche Leute, was natürlich einen Brandenburger manchmal herausfordert, aber prinzipiell mag ich das sehr, hier zu sein. Wir sind 2007 nach Dresden gekommen. Wir heißt meine Frau, mit der ich 33 Jahre verheiratet bin, noch zu DDR-Zeiten mit Ehekredit und alles, was ihr Älteren so kennt, so mit all dem, was damals dazugehörte. Und wir haben drei Kinder, die sind schon erwachsen, 29, 27, 25, die treiben sich in der Welt umher, arbeiten, beziehungsweise unsere Tochter, die startet jetzt mit Arbeit. Genau, und sind so in dieser Lebensphase, wo man denn so darauf hofft und wartet, dass sie denn mal Partner finden, die sich ihnen gute Ergänzungen geben und wir endlich Oma und Opa werden. So, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal will, aber irgendwie kommt dann die Zeit, wo es denn soweit ist. Das ist erstaunlich. Ja, das zu mir. Ach so, vielleicht noch, ich habe immer pastoral gearbeitet, in Brandenburg ehrenamtlich. Wir sind groß geworden im westlichen Berliner Umland und dann in Dresden im Angestelltenverhältnis, später auch und dann seit knapp 2,5 Jahren jetzt bei Open Doors. Und das hat mich auch sehr erweitert, weil der Kontakt mit den Geschwistern weltweit ist etwas, was wirklich meine Sicht von der Gemeinde, meine Sicht über Gott wirklich erweitert hat. Und das ist eigentlich auch, wenn ich jetzt diesen Input bringe, etwas, was ich von ihnen gelernt habe. Und ich denke, wir können von unseren Geschwistern weltweit lernen, weil sie in manchen uns so viel weiter voraus sind, beziehungsweise durch diese anderen Umstände, in denen sie leben, ihren Glauben ganz anders leben und zu ihm stehen müssen. Ich kam auf diese Gedanken als auf einer Reise. Es ist so, dass wir als Referenten nun nicht so viel unterwegs sind. Einmal im Jahr sind wir unterwegs, besuchen unsere Geschwister. So, wir machen ja nicht die Arbeit vor Ort von Open Doors. Das sind die lokalen Partner. Das sind immer Pastoren, Christen vor Ort, Einheimische, die die Arbeit machen, die von Traumahilfe über humanitäre Hilfe, Schulung, Ermutigung, über alles Mögliche gehen. Und wir fahren hin, um Austausch zu haben mit unseren Geschwistern und so haben wir das auch immer. Und was ich gesehen habe, ist etwas, was mich als Deutscher sehr herausfordert, als jemand, der in der ersten Welt lebt, in Deutschland lebt, im Besonderen, ich denke, es ist auch von unserer Mentalität her, der gewöhnt ist, wenn er Ungerechtigkeit erlebt, zum Gericht zu gehen, auf die Barrikaden zu gehen, zu wählen, entsprechend dem, was er für gerecht hält. So, wir haben schon einige Möglichkeiten, die Gerechtigkeit, die wir haben wollen, wirklich umsetzen zu können. Das habe ich in anderen Ländern gar nicht gesehen, weil die einfach nicht gegeben waren, die Möglichkeiten. Und sie begegnen dieser Ungerechtigkeit mit Liebe. Und das hat mich zu diesem Gedanken gebracht, sage ich mal, die ich euch mitgeben will und die ihr euch mitnehmen könnt und darüber nachdenken könnt und wenn sie für euch passen, umsetzen könnt. Liebe. Ich dachte, ausgehend von dem Punkt, dass sie lieben wollen, unsere Geschwister, habe ich erstmal geguckt, was ist denn Liebe? was bedeutet das? Und im 1. Korinther Kapitel 13, 1. Korinther Brief Kapitel 13, lesen wir ganz viel über die Liebe. Ne? Und da in den Versen 2 und 3, da steht Folgendes. Wenn ich Weissagung habe, alle Geheimnisse, alle Erkenntnis weiß, allen Glauben habe, dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Wenn ich all meine Habe zur Speisung der Armen austeile, mein Leib hingebe, dass ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Wir lesen also hier von erstaunlichen Dingen, die ich tun kann durch meinen Glauben, die ich bewirken kann. Aber wenn keine Liebe in mir zu finden ist, dann kann ich alles tun, alles haben, alles geben. Aber am Ende ist es bedeutungslos. Es bringt mir nichts. Gott sucht also diese Liebe in mir. Die Liebe, die den Unterschied im Leben macht. Und da habe ich mir gedacht, oh, das ist natürlich ein total wichtiger Punkt. Welche Liebe in meinem Leben macht den Unterschied? Und da habe ich natürlich geguckt, welche Liebe ist es denn? Weil lieben kann man ja alles Mögliche. So, du kannst dein neues Auto lieben, du kannst deinen Hamster lieben, du solltest deinen Partner lieben. So, man kann ja alles Mögliche lieben, ne? Also Liebe kann ja überall hingehen. Und dann fiel mir dieser Bibelvers ein, den wir auch alle kennen. Sind eigentlich nur Bibelverse, die wir alle kennen, wo Jesus gefragt wird, was ist eigentlich das Wichtigste? Worum geht's dir eigentlich? Was ist das Wichtigste im Reich Gottes? Was ist letztendlich der Kern von alledem? Nämlich die Frage nach dem größten Gebot. Was ist am wichtigsten? Matthäus, Evangelium 22, 37 und 39. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Und das Nächste ist ihm gleich, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Wir lesen also hier von drei Beziehungsebenen, in denen wir Liebe haben sollen. Drei Personen sozusagen, die wir lieben sollen. Und zuerst ist es Gott. Und es ist wichtig, Gott zu lieben, weil er selbst die Liebe ist. Das wäre jetzt nochmal eine extra Predigt für sich, weil er uns auch die Liebe gibt, weil er uns liebensfähig macht. So, das ist das Erste, Gott zu lieben. Und darum ist auch diese immense Verdeutlichung da, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand, ganz und gar. Aber dann geht's weiter, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Und das ist gleich, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, das ist auf einer Ebene. Und das sucht Gott in uns. So, wenn du dich fragst, welche Liebe sucht Gott in meinem Leben, dann such dir genau das. Einmal zu ihm und dann, dass du liebst den Nächsten wie dich selbst. Und da habe ich mich natürlich gefragt, ja, ist das denn da? Bei mir und um mich herum. Und wenn ich um mich herum gucke, dann ist es natürlich so, dass ich sagen muss, schon allein der Krieg, den wir erleben in Russland, von Russland ausgehend in die Ukraine, der ist auf keinen Fall davon ausgelöst, dass eine Person oder eine Personengruppe gefragt hat, Gott, was sagst du dazu? Oder gar die Nachbarn, nämlich Ukraine, gefragt hat, ja, was sagt ihr denn dazu? Sondern der nur an sich denkt oder die nur an sich denken und sagen, ja, was will ich? Was will ich? Da geht's nur um sie. Und genau das ist der Punkt, den ich bei mir auch sehe, auch als Christ. Wie oft ist es so, dass ich mich frage, ja, tut mir das denn gut? Sollte ich denn heute Morgen zum Gottesdienst gehen? Ich könnte doch hier viel besser liegen und dann bin ich heute Nachmittag auch viel fitter und könnte ja eventuell mehr beten. Oder manchmal kommen die Ausreden so schön fromm, ne? Wo wir oft uns fragen, ja, bringt mir das denn was? Anstatt zu fragen, ja, wie sieht's für den Nächsten und wie sieht's gar für Gott aus? So, da müssen wir uns alle an die Nase fassen und uns herausfordern lassen. Denn Gott selbst, und das haben wir heute gehört, handelt völlig anders. Er denkt nicht zuerst an sich. Und das haben wir genau gefeiert jetzt. Liebe denkt nicht zuerst an sich. Und das ist wahrscheinlich der berühmteste Bibelvers, den wir alle kennen, Johannes Evangelium 3, Vers 16. Und ich will auch Vers 17 lesen. Denn so hat Gott die Welt, also auch uns Menschen, geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und jetzt Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Und hier sehe ich auch zwei Wege. Wir haben ja schon einiges über zwei Wege heute gehört. Und hier sehe ich genauso auch zwei Wege. Nämlich Gott geht im ersten Schritt, im ersten Weg auf uns zu, um uns zu lieben und zu retten. Er sagt, okay, ich tue alles, damit du und ich wiederhergestellt werden in der Beziehung mit ihm, damit diese Liebesbeziehung wieder funktioniert, damit, wenn die Gerechtigkeit Gottes kommt, diese Liebe zu finden ist, die mich gerecht hinstellen wird. So, er tut alles, er gibt Jesus, damit wir Leben haben. Und dieses Leben fängt ja jetzt hier schon an. Das ist ja nicht ein Leben, was erst kommt, sondern das Leben, was ich hier habe, das wird bleiben. Wir werden transformiert und wir wissen alle nicht, wie das sein wird. So, wir alle werden das einmal machen und dann wissen wir es, aber keiner wird es dem anderen mitteilen können. Aber das Leben, was wir haben, wird weitergehen. Es wird Bestand haben. Das ist, was Gott durch seine Liebe uns schenkt. Und das Zweite ist eine Verneinung von dem, was er eigentlich hätte tun können. Denn er sagt, Gott hat seinen Sohn nicht gesandt, dass er die Welt richte. Das heißt also, Gott kann seinen Sohn senden, die Welt zu richten. Und das ist Gerechtigkeit. Das ist, was Gerechtigkeit macht. Gerechtigkeit beurteilt uns und verurteilt uns. Das ist, was Gerechtigkeit macht. Gerechtigkeit guckt, ist das richtig oder falsch. Und hier sehe ich etwas, wie Gott zuerst, jetzt seht ihr das nicht, zuerst diesen Schritt der Liebe tut. Er kommt zuerst in Liebe auf uns zu und wird dann in Gerechtigkeit auf uns zukommen. Das sehen wir daran. Jesus ist gekommen als Baby, als Liebesopfer in diese Welt. Und daran denken wir jetzt in dieser Adventszeit. Jesus ist gekommen. Er kommt als ein hilfloses Baby, ein Liebesopfer, total, ja, hilflos, nicht als ein König. Aber dann, nach dem Tod am Kreuz, nach der Auferstehung und nach der Himmelfahrt, sagt er, ich komme bald. Jesus kommt ein zweites Mal. Und das ist der zweite Schritt, den Gott kommen wird. Er wird dann das zweite Mal auf die Erde kommen. Aber diesmal nicht mehr als Liebesopfer, sondern als der gerechte Richter. Und an dem Tag werden wir alle keinen Bestand haben, es sei denn, wir sind in Christus verwurzelt, wie wir heute gehört haben. Es sei denn, wir sind mit ihm verbunden. Es sei denn, diese Liebe zu Gott ist in uns zu finden und ist Bestand unseres Lebens. Und das hat mich total herausgefordert, weil das ist jetzt natürlich eine schöne Theorie, eine schöne Theologie, eine Sicht von Gott. Aber ich muss das ja auch auf mich anwenden. Und das bedeutet für mich, dass ich in meinem Leben genauso bin, dass ich zuerst diesen Schritt der Liebe mache und dann den Schritt der Gerechtigkeit. Also der erste Schritt in Liebe und der zweite in Gerechtigkeit. Und wenn ich da an meine Nächsten denke, da sieht es ganz anders aus in meinem Leben. Und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. So, ich denk dran, so meine Frau ist mir ja der Nächste, ne? Sie ist totaler Fan von Ernährung und so. Sie liest ständig Bücher darüber und probiert ständig Sachen. Und es ist so, dass ich morgens immer so ein Smoothie kriege. Smoothie ist neudeutsch und heißt Gemüsebrühe in Form von, keine Ahnung. Das ist so ein grünes Zeug. Muss auch grün sein, weil ansonsten, wenn es nicht grün ist, ist es nicht gesund. So, nur, dass ihr das mal wisst. Ja, das habe ich jetzt auch schon gelernt. So, und jetzt könnte ich, wenn ich so den ersten Schritt in Gerechtigkeit tue, morgens hinkommen zu meinem Glas, das ist jetzt nur ein schickes Wasser, und sagen, was ist denn das schon wieder für ein Zeug? Das wäre Gerechtigkeit, die beurteilt und der Ton verurteilt, ne? Was ist denn das schon wieder für ein Zeug? Oder aber, könnte den ersten Schritt in Liebe tun und sagen, danke Schatz, dass du daran denkst, dass ich ewig leben soll auf der Erde und dieses Smoothie trinken soll. So wie der Witz ist, ne, wo der Mann im Himmel angekommen zu seiner Frau sagt, wenn ich wüsste, wie schön das hier ist, dann hätte ich diese Smoothie nicht so oft getrunken. Ja, ja, das ist ein Spaß. Aber habt ihr das gemerkt, ne? Wie oft sind wir im Alltag dabei, zu beurteilen und verurteilen, also Gerechtigkeit wirken zu wollen, Und es ist immer eine Gerechtigkeit nebenbei, die wir empfinden, die nicht Gottes Gerechtigkeit ist. Es gibt nur einen, der Gerechtigkeit wirken kann, und das ist Gott allein. Und das ist auch gut so. Es ist gut so, dass es nur einen Richter gibt, und zwar Gott allein. Und das lesen wir auch. Wir sollen nicht richten, weil wir nicht seine Gerechtigkeit haben. Wir haben nicht den Weitblick zu sehen, was ist richtig und falsch. Das haben wir nicht. So, wir sollen also zuerst in Liebe gehen und dann in Gerechtigkeit, so wie Gott macht. Und wie gesagt, Gerechtigkeit wird kommen. Das möchte ich zu jedem sagen, der Ungerechtigkeit erlebt. Gerade ich komme ja immer wieder in Gemeinden, wo ich auch Ukraine habe. Ich sage jedes Mal, die Gerechtigkeit Gottes wird kommen. Gott wird Gerechtigkeit bringen. Hoffentlich hier schon auf Erden. Und hoffentlich bald, dass dieser unsägliche Krieg zu Ende ist. Aber auch wenn es länger dauern sollte, die Gerechtigkeit kommt, so oder so. Sie wird nicht aufgehalten werden. Jesus kommt wieder, so oder so. Und keiner von uns kann ihn aufhalten. Zurück zur Liebe. Jesus fordert uns nun heraus, genauso zu handeln. Johannes Evangelium 13, Vers 34, 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid, wenn ihr Liebe habt. Also wenn es darum geht, dass wir den Menschen da draußen zeigen, dass wir Nachfolger von Jesus sind, dann sollten wir einander hier lieben. Und er spricht jetzt zu uns Christen. So, das ist ja immer bequem, ne? Christen müssen sich ja irgendwie immer lieben, ne? Was nun auch nicht immer so einfach ist und herausfordernd ist. Aber diese Liebe, und das ist, was Jesus immer wieder sagt, muss praktisch sein. Sie kann nicht eine Theorie sein. So, es kann nicht nur ein Wort sein, ich liebe dich. Und wir wissen das alle, die in Partnerschaft sind und die verheiratet sind. So, wir Männer, ein Mann, ein Wort, ne? Wir haben zur Trauung gesagt, ich liebe dich, und damit reicht's eigentlich. Ihr habt's ja gesagt, ne? Aber wir wissen alle, die wir gute Ehemänner sind, das reicht eben nicht. Man muss es immer wieder sagen, und noch mehr als sagen, muss man es zeigen. Es muss also sichtbar werden. Liebe muss sichtbar werden. Ansonsten bringt das nichts. Und ich habe ein schönes Beispiel, wo wir so einen leichten Schritt machen können, einander zu lieben. Ich lag nämlich in der Uniklinik Dresden krank vor einigen Jahren, 2016, hatte hier so eine Nasennebenhöhlenentzündung, die einfach nicht wegging, auch nicht mit Antibiotika und allem. Und ein Freund von mir hat auf dem Handy mir die Nachricht geschickt, ich bete für dich und ich glaube für dich. Und es hat wirklich mich total getröstet. Ich hatte wirklich Bedenken, weil man sagte, ja, die Entzündungswerte haben vielleicht die Nieren schon kaputt gemacht und so. Also es war wirklich keine so lustige Situation. Und das hat mich getröstet. Und warum? Und da habe ich mich gefragt, weil gerade im Kontakt mit unseren verfolgten Geschwistern kam das hoch. Weil nämlich da zwei Dinge drin sind. Erstens, jemand hat Anteil an meinem Leben genommen. Jemand hat nachgefragt, wie geht's dir? Jemand hat meine Frau angerufen und gesagt, wie geht's denn ihm? Was ist denn los? Jemand hat Anteil genommen. Und das Zweite, jemand hat gebetet. Und wisst ihr, wenn jedes Mal, wenn wir unterwegs sind, ich höre das und all unsere anderen Referenten und unsere Partner vor Ort, jedes Mal, wenn wir unsere Geschwister fragen, die in Not sind, das Erste, was sie immer sagen, ist, bitte betet für uns. Weil Gebet eben so viel mehr macht, als wir gerade in der westlichen Welt manchmal glauben. So in unserer westlichen Welt vergessen wir manchmal so, dass Gebet so viel Macht hat. Und ich habe ein schönes Beispiel, was Gebet macht. Ich sage immer, da, wo meine Hand, hier die Hand von Daniel, nicht hinkommt, weil sie einfach zu kurz ist oder keine Wirkung hat, so wie mein Freund nicht ins Krankenhaus kommen konnte und mich gesund machen konnte, da wird das Gebet von uns Gottes Hand in Bewegung setzen mit seiner Reichweite und mit seiner Kraft, und er wird handeln. Und das ist, was Gebet macht. So, unsere Hand wird immer noch gebraucht. Aber wenn wir beten, wird Gott seine Hand ausstrecken und sein Wille geschieht und sein Reich kommt und die Dinge werden anders. Wie auch immer die dann aussehen, das ist unterschiedlich. Aber es wird anders sein. So, das ist der Grund, warum wir bei Open Doors eine Hilfsorganisation sind, die ständig am Beten sind. So, Gebet ist einfach Teil unserer DNA, weil mit Gebet kommt Gottes Reich, geschieht Gottes Wirken. Und darum haben wir auch dieses Heft. Das habe ich euch ausgeteilt. Vermutlich haben es schon einige von euch. Das ist ein monatliches Heft, was wir kostenlos rausbringen, was einmal Informationen gibt. Zurzeit sind wir dabei, hier über die traumatisierten Christen zu berichten. Gerade in Nigeria haben wir ganz viel diese Arbeit, weil da auch sehr viel Leid ist, gerade die ganze Sahelzone. Und das für mich Wichtige, was wir immer zum Abendbrot benutzen, ist hier in der Mitte dieser Gebetskalender. Und das beten meine Frau und ich jeden Abend. Das sind meistens so 2-3 Sätze. Heute geht es um Indonesien, um das Wirken, das sich von Agus und Sri getan hat. Und dann können wir konkret für sie beten. Und das ist, denke ich, wir müssen ja, wenn wir jetzt dann hören von der Not der Menschen, müssen wir ja irgendwie reagieren können. Und das ist, denke ich, wie wir wirklich reagieren können. Wir können Anteil nehmen und beten. Darum geht's. Darum bin ich auch als Referent unterwegs, fahre in den Sonntagvormittagen zu den Gottesdiensten, aber auch wie die Woche zum kleinen Kreis abends, damit wir beten und Anteil nehmen. Und wenn du das noch nicht hast, einfach die Karte abnehmen, die Postanschrift reicht. Draußen ist so eine Kartenbox beim kostenlosen Material dort, was ich hingelegt habe. Und dann bleibst du dran und kannst Anteil nehmen und beten. Denn das ist bei alledem, was wir hören von hier vorn, wichtig, dass wir wissen, wenn wir jetzt da rausgehen, was mache ich mit dem, was jetzt hier ich höre. Wir müssen wissen, wie setze ich das jetzt in meinem Leben um. So, wenn wir unsere Geschwister hören, und wir hören heute von Afghanistan, und das ist wirklich bewegend, weil das ist Apostelgeschichte pur, was die gerade erleben an Verfolgung, dann müssen wir natürlich irgendwie wissen, ja, was machen wir mit diesen Gefühlen? Und das, was wir tun können mit diesen Gefühlen, dass wir sie kanalisieren in Anteilnahme und Gebet. Das ist, was Gott möchte. Es geht ja nicht darum, dass Gott uns ein schlechtes Gewissen macht, weil wir in Deutschland geboren sind und hier in einer scheinbaren Sicherheit sind. Scheinbar, weil wir alle nicht wissen, was kommt. Und andersrum eine Sicherheit, die uns auch recht schläfrig macht. So, von daher geht es nicht darum, sondern es geht darum, dass wir reagieren in der richtigen Art und Weise. Ich bin ja stehen geblieben dabei, dass wir einander lieben sollen, Anteil nehmen sollen und füreinander beten sollen. Und wie Jesus ist, bleibt er nicht dabei. Es ist nicht nur so, dass wir die lieben sollen, die auch zu uns nett sein sollen, jedenfalls nach dem Evangelium her, sondern Jesus fordert uns mehr heraus. Er sagt, Matthäus 5, Vers 43, ihr habt gehört, im Alten Testament ist gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Jesus fordert uns mehr heraus. Er sagt, es geht nicht nur darum, die zu lieben, die nett zu dir sind, sondern es geht zu sein, wie ich bin. Und im Römer 5 sagte er, ich habe euch geliebt, als ihr meine Feinde wart. So, er verlangt von uns nichts, was er selbst schon getan hat. Und zwei Verse vor dem Vers 43 in Matthäus Evangelium 5, da steht, erzählt Jesus vom etwas, was wir alle kennen. Wenn dich jemand zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geht zwei. Und was er damit meint, ich habe einen Freund, der ist Bibelschullehrer, so ich habe keine Theologie studiert, der hat mir gesagt, was damit gemeint ist, ist der Bezug auf das damalige römische Besatzerrecht. Damals war Israel besetzt von den Römern und es galt folgendes Besatzerrecht, dass jeder Römer die besetzten Bürger auffordern konnte, ihre Sachen für eine Meile zu tragen. Das war in dem Sinne auch eine gewisse Schutzfunktion, dass sie nicht den ganzen Tag rumrennen sollten, sondern nur eine Meile. In gewisser Weise war das auch positiv, wenn man will. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt hier rausgehst und ein Römer kommt vorbei und sagt, er geh mal in eine Richtung da, wo du nicht hin willst und trag das und das, dann empfindest du das als sehr ungerechtig. Und das ist genau, was Jesus sagt. Er sagt, auf diese Ungerechtigkeit hin reagiere mit Liebe. Reagiere nicht mit Aufstand, sondern reagiere mit Liebe und geh zweimal. Geh nicht nur eine, sondern zwei. Und das, worauf er sich dann bezieht im Vers 43, 44, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Und das ist mir bei unseren Geschwistern, die ich besucht habe, so aufgestoßen, dass sie ihre Feinde lieben und die sie verfolgen, für sie beten. Wir hatten als Referenten ein Videogespräch mit einem nordkoreanischen, für mich ausgesehen, jungen Mann, Anfang 40. Und er ist in den 90ern fast auf der Straße als ausgesetztes Kind verhungert, weil seine Eltern einfach ihn nicht versorgen konnten. Und hat wirklich Schlimmes erlebt, ist mittlerweile in Europa. Und er hat etwas gesagt, was mich wirklich hart getroffen hat, weil er uns Dinge erzählt hat, die ich eigentlich nicht hören wollte vom Menschlichen her. So viel Tragödie. Und er sagte, ich bete jeden Tag für die Sung-Familie. Das ist die regierende Familie in Nordkorea, die genau dieses Leid verursacht. Die genau ihr Volk schlicht und ergreifend verhungern lässt. Auch jetzt ist wieder eine sehr schwierige Situation, weil die Grenze zu China sehr geschlossen ist und diese illegalen Hilfslieferungen der Nordkoreaner, die sie hin und her bewegen, nicht so funktionieren wie allgemein. Und er betet jeden Tag für Sung, für die Sung-Familie. Und er betet nicht, dass die sterben, sondern er betet, dass Gottes Segen und Liebe sich an ihn erweist. Jeden Tag. Und das hat mich so getroffen. Und ich dachte, wie macht man das? Und dann habe ich eine junge Frau getroffen, die genau dasselbe erzählte, wie sie Ungerechtigkeit erlebt haben, Überfall erlebt haben, jeden Tag Ungerechtigkeit erleben. Und sie sagt, wir wollen vergeben, wie uns vergeben ist. Und da hat es mich dann richtig erwischt. Weil das ist, wo wir ja aufgefordert sind, vergebt, wie euch vergeben ist. Und das bedeutet ja auch, und jetzt werden wir mal wieder praktisch hier in Deutschland, diesen blöden Nachbarn, der da ständig qualmt und ich denn nachts davon wach werde. Oder der ständig sein Rasenmäher Sonntagmittag anmacht. Oder was weiß ich, was dich gerade so nervt, keine Ahnung. Dass wir da in diesem Punkt wirklich mit Liebe zuerst reagieren und dann Gerechtigkeit einfordern. Wir dürfen Gerechtigkeit einfordern, ne? Also das will ich nicht unter den Tisch kehren. Aber wir sollten uns angewöhnen, den ersten Schritt der Liebe zu tun. Und ich habe sie gefragt, wie macht ihr das? Wie kommt man dazu, eine Entwicklung in seinem Leben zu haben, dass man zuerst in Liebe reagiert und dann Gerechtigkeit einfordert? Und sie hat mir zwei Dinge gesagt. Sie sagte, das erste ist die Gemeinschaft untereinander, das Zusammensein als Christen, sich einander ermutigen, einander trösten, stärken, einander tragen, einfach füreinander da sein, einfach füreinander einstehen mit Lachen und Weinen. Und das Zweite ist, was sie sagte, Gebet. Das Gebet füreinander, das Gebet für uns. Das verändert. Wisst ihr, wir kriegen diese Liebe nicht. Wir haben diese Liebe nicht. Ich habe diese Liebe nicht. Aber Gott in Römer 5, Vers 5 sagt, gießt seine Liebe durch den Heiligen Geist in uns aus. Sie ist da. Und sie muss Raum gewinnen in uns. Und so kann Liebe in uns Raum gewinnen, in jedem Einzelnen von uns. Und so werden wir sichtbar für unsere Menschen hier in Chemnitz und bei mir in Dresden, Kreischa und weltweit als Nachfolger Christi. So werden wir erkennbar. Durch die Liebe, die wir ausüben. Durch die Liebe, die praktisch sichtbar in unserem Leben zu sehen ist. Dadurch. So, wenn wir dieses Liebesopfer heute gefeiert haben, dann ist es einerseits uns wirklich zur Rettung, aber andererseits uns zur Herausforderung, genauso zu handeln. Genau so zu handeln wie Christus. Das ist, was er von uns erwartet, aber was er uns auch ermöglicht durch seinen Geist in uns. Schön, jetzt seid ihr herausgefordert. Und ich glaube, ich muss schon mal beten. Das war schon herausfordernd. Also mich fordert das jedes Mal raus, wenn ich mich höre. Wo ich dann denke, okay, morgen trinkst du diesen Smoothie ohne Jammern. Sagst kein Wort mehr. So, ich mache schon gern mal einen Spaß, weil das, wer lacht, da geht's noch mal tiefer, ne? So, denk mal an irgendeinen Nachbarn oder sowas und dann sag mal, oh Gott, mit deiner Hilfe. Ich bete und dann komm mal. Vater Gott, du siehst die Herausforderung, die du uns stellst, dass du einerseits durch dein Liebesopfer uns annimmst und zu deinen Kindern machst, aber dann uns herausforderst, genau in deiner Art zu sein. Und wir sehen, von uns aus sind wir da verloren, wir können das nicht. Aber wir wollen dir nachfolgen, auf dem Weg mit dir sein, dir ähnlicher werden. Und wir wollen darum einander ermutigen, füreinander einstehen und füreinander beten, dass jeder Einzelne von uns das lernt, zuerst in Liebe zu kommen und dann danach Gerechtigkeit einzufordern. Und wir wissen, der Tag wird kommen, an dem du kommst in deiner Gerechtigkeit, aber dann wird es für viele zu spät sein. Und lass uns darum bis dahin ein Liebesopfer, ein Liebesbeweis für die Menschen sein, die dich noch nicht kennen. Amen.